Der Dollar lässt seine Muskeln spielen, der Yen ist hingegen auf den niedrigsten Stand seit Mitte der 90er Jahre gesunken und die jüngsten Konjunkturdaten zeigen, dass Deutschland die Talsohle endlich durchschritten hat. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carstens Corner, dem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Inga Fechner und für unsere heutige Folge am Mikrofon begrüßen darf ich mal wieder unseren Chefvolkswirt und Namensgeber des Podcasts, Carsten Czeski. Hallo Carsten.
Hallo Inga.
Carsten, unsere letzte gemeinsame Folge liegt schon gut 2 Monate zurück. Vom Wetter her merkt man keinen wirklichen Unterschied. Damals ging es aber unter anderem um die Fasernacht und neue Risiken am US-Gewerbeimmobilienmarkt. Aber in den 2 Monaten hat sich wieder viel getan und in den letzten Wochen stand ja vor allem der Konflikt im Nahen Osten im Zentrum der Aufmerksamkeit. Vom Tisch ist dieser Konflikt sicherlich noch nicht, aber für den Moment ist etwas Ruhe eingekehrt. Und was sich ja unter anderem auch im Zuge des Konflikts herauskristallisiert hat, ist, dass wir unsere ursprüngliche Euro-Dollar-Prognose von 1,15 nicht mehr halten konnten. Bis Jahresende wird jetzt 1,10 erwartet. Carsten, was sind die Gründe?
Ja, erstmal vorab, vielleicht müssen wir doch mal unsere Zuhörer mitnehmen, Inga, in die Geheimnisse dieser Aufnahme. Denn was sich auch in diesen 2 Monaten definitiv nicht verändert hat, ist, dass wir immer noch digitale Wüste in Deutschland sind. Denn wir nehmen diesen Podcast jetzt gefühlt zum 15. Mal auf, weil vor allem ich permanent technische Schwierigkeiten hatte. Wir versuchen jetzt auch für alle, die zuhören, dass es noch extrem so frisch klingt, wie beim allerersten Mal, auch wenn Inga und ich jetzt die Texte eigentlich schon auswendig können und uns kaum noch hören können nach diesen 15 Versuchen. Aber das vorweg, ja. Wir hoffen, dass wir jetzt trotzdem die Leute noch informieren können und auch, Inga, das Wetter wird ja mittlerweile bei der 15. Aufnahme besser, denn wir nehmen ja nicht mehr an einem Donnerstag auf, sondern wir sind mittlerweile bei einem Freitagmorgen angekommen und so wie es aussieht, bekommen wir jetzt endlich mal ein bisschen Sonnenschein und das ist dann auch die Brücke nachher zur deutschen Konjunktur, aber erstmal zu den Wechselkursen.
Sehr schön, gerne.
Euro-Dollar, ne? Ach, immer jetzt mal den blöden Witz. Inga kann nicht mehr drüber lachen, weil ich hatte ihn ja schon 15 Mal gehört. Wir machen das ja nicht alles selber in Frankfurt. Das machen auch viele Kollegen in London und in New York, ja, die unsere US-Prognosen machen, die unsere Wechselkursprognosen machen. Wir sind ja in dem Fall nur Teil des Teams und wenn wir da mal mit den Prognosen daneben lagen, dann können wir natürlich mit dem Finger dann nach London oder New York zeigen und sagen, die waren's, ja. Was ist bei den Kollegen schiefgelaufen? Ich denke, man muss anfangen, ja, was Wechselkursprognosen sind eigentlich letztendlich immer nur eine Folge von dem, was wir an Makroprognosen machen und an Zinsprognosen. Ja, und dann kommt letztendlich die Wechselkursprognose. Und wenn man mal zurückschaut, da hatten wir ja, wie viele andere auch, eigentlich seit anderthalb Jahren gesagt, da kommt eine Rezession in den USA. Wenn die Rezession in den USA kommt, dann wird die Fed darauf reagieren mit starken Zinssenkungen. Ja, und selbst am Ende letzten Jahres noch wir gingen noch aus von, glaube ich, 150 Basispunkten Zinssenkung in den USA 2024. Der Markt hatte auch noch beinahe genauso viel, ein bisschen weniger. So, und jetzt sieht man, eigentlich ja in diesen ersten 4 Monaten des Jahres, die amerikanische Wirtschaft ist weiterhin super stabil, ja? Resilient ist das neue Wort. Ob so bleibt, okay, Fragezeichen, aber bisher sieht so aus, es ist einfach stabil. Noch weiter, die Inflation in den USA ist wieder zurückgekehrt, wodurch es wenig Gründe gibt, warum es die amerikanische Notenbank schnell den Zins senken sollte. Ja, der Markt geht ja mittlerweile sogar so weit, dass es die ersten Händler gibt, die darauf wetten, dass es gar keine Zinssenkung mehr gibt in den USA, aber dass wir sogar eine Zinserhöhung bekommen, noch vor Jahresende. Ja, geht mir ein bisschen zu weit, aber ja, so, wenn man das mal nimmt, wir kommen von 150 Basispunkten Zinssenkung zu jetzt offizieller Hausmeinung noch 75 Basispunkte, heißt es, an der Dollarseite passiert nicht so viel mit den Zinsen. Gleichzeitig ist unsere eigene EZB-Prognose jetzt ja schon seit einem halben Jahr stabil, also da hat sich auch nicht so viel geändert. Aber eine geringere Abnahme der Zinsdifferenz zwischen den USA und Europa bedeutet automatisch, dass der Dollar stärker wird. Und das haben wir jetzt auch in dieser Prognose, die die Kollegen jetzt vor 2 Wochen ja aktualisiert haben, eigentlich nochmal, ja, da drin gezeigt. Wir hatten, glaube ich, irgendwann standen wir bei 1,15 zum Jahresende. Ja, das ist aktuell komplett unrealistisch. 1,10 würde ich sagen, die wir haben, ist immer noch relativ ambitioniert. Man muss eher davon ausgehen, dass wir uns Richtung so diese 1,5 bewegen werden und eigentlich noch schlimmer. Wir werden auch sehen, dass jetzt im Herbst natürlich die US-Präsidentschaftswahlen ihren Schatten vor allem auf den Dollarkurs werfen werden. Warum? Weil, ob es dann stimmt oder nicht, ist etwas ganz anderes. Aber sollte es sich abzeichnen, dass Donald Trump die Wahl gewinnen kann oder gewinnen wird, dann wird der Markt das deutlich spielen als Euro-negativ. Und dann verlassen wir jetzt nur Zinsdifferenzen, bestimmen den Wechselkurs, und dann bewegen wir uns dahin. Politik spielt auch noch eine Rolle, denn was wird dann der Markt spielen? Donald Trump heißt neue Handelskriege. Donald Trump heißt Unsicherheit, ob die Amerikaner die Ukraine weiter unterstützen werden, ob über die NATO-Mitgliedschaft. Und das wird alles als Euro-negativ gesehen. Also ich gehe mal davon aus, dass wir uns eher nochmal Richtung Parität bewegen könnten, als dass wir diese 1,10 sehen werden. Ja, und das ist diese Kombi, veränderte Notenbankerwartung plus politische Entwicklung haben den Dollar jetzt in den letzten Wochen nochmal gestärkt und das wird wohl auch so bleiben.
Jetzt geht's ja bei einem anderen Währungspaar auch gerade etwas turbulenter zu, und zwar beim Dollar-Yen. Der Yen ist auf den niedrigsten Stand seit Mitte der 90er Jahre gesunken. Die japanische Zentralbank hatte ja ihr Treffen, da wir jetzt heute aufnehmen, wissen wir auch schon das Ergebnis. Es wurde nicht an der Zinsschraube gedreht, aber die Rufe nach Intervention werden lauter. Problem?
Ja, es ist ein Problem. Nicht unbedingt. Ich meine, auch hier wieder, häufig wird der Wechselkurs ja irgendwie gesehen als das Preisschild auf die Stärke einer Volkswirtschaft. Also das heißt, eine starke Währung symbolisiert Stärke der Wirtschaft. Das ist ein bisschen Unsinn. Die japanische Wirtschaft ist ja in den letzten Jahren ziemlich gut gefahren. Ja? Ich glaube, die Japaner haben ein höheres Wirtschaftswachstum gehabt als wir in Europa. Der schwache Yen ist jetzt kein Ausdruck von wirtschaftlicher Schwäche in Japan, sondern ist wieder vielmehr ein Ausdruck des starken Dollars. Also es ist gar nicht der schwache Yen, es ist der starke Dollar. Es ist auch hier wieder diese Zinsdifferenz, denn ja, wir hatten jetzt sogar eher als erwartet die erste Zinserhöhung Ende März in Japan. Aber das waren 10 Basispunkte. Ja, und ja, wir haben so ein bisschen höhere Löhne jetzt in Japan, Inflation kommt so ein bisschen wieder zurück und die Erwartung ist ja auch, dass die japanische Notenbank in den kommenden Monaten den Zins weiter erhöhen wird, aber das werden ganz kleine Schritte sein. Das sind so 10 Basispunkte Schritte. Und damit ist natürlich auch, und das ist das Gleiche wie mit dem Euro-Dollar, wenn jetzt die US oder die Fed sich kaum bewegt, wir haben da einen Leitzins von 5% und da drüber. Ja, natürlich, wo geht das Geld hin? Das Geld geht dann in die USA. Ja, auch Leute, die einfach festverzinsliche Anleihen suchen, die gehen dann in die USA. Und das bedeutet, dadurch habe ich auch, und die gehen auch aus Japan in die USA. Das schwächt den Yen. Muss man jetzt wirklich eine Wechselkursintervention machen? Boah, ich glaube eher nicht, denn letztendlich ist Japan ja auch noch eine Exportnation. Also so schlimm ist jetzt ein schwächerer Yen für die Japaner überhaupt nicht. Und wenn wir dann in den kommenden Monaten auch ein paar von diesen Zinserhöhungen bekommen werden, dann sollten die Japaner damit einigermaßen zufrieden sein. Plus ja auch, was heißt eine schwächere Währung, heißt ja auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ich Inflation importiere. Na, die Japaner wollen sowieso Inflation haben. Also ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass man sich da richtig viel Sorgen macht über die schwache Währung.
Jetzt möchte ich doch auf den Schwenk vom Anfang zurückgreifen, und zwar, was das Wetter mit der deutschen Konjunktur zu tun hat. Carsten, was kamen denn da für Wirtschaftsdaten raus und wie kann man die mit dem Wetter verbinden?
Ja, genau. Und die Frage, was ist jetzt noch ein Leading Indicator und was kommt hinterher? Also fangen wir mal an mit der Wirtschaft. Gute Nachrichten. Ja, also ich habe auch nochmal den Duden rausgeholt, habe dieses Wort Optimismus gesucht. Ja, nochmal, wie schreibt man das überhaupt? Was heißt das überhaupt? Es gibt wieder Grund für leichten, ja, das sind natürlich Zweckpessimisten, aber es gibt Grund für leichten Optimismus. Das haben wir diese Woche gesehen. Wir haben diese Woche die traditionellen Konjunkturindikatoren bekommen, Einkaufsmanagerindex, IFO-Index, GfK, Konsumklima, und die sind alle gestiegen. Ja, im Falle fangen wir an mit dem Einkaufsmanagerindex, der ist jetzt mittlerweile über dieser magischen 50er-Grenze. Alles über 50 bedeutet Wachstum. Positiv, ja. IFO jetzt zum dritten Monat hintereinander gestiegen, sagt man auch. Also ja, 3 Monate ist dann doch eine Trendwende. Selbst der deutsche Verbraucher fängt an, wieder etwas optimistischer in die Zukunft zu schauen. Das ist immer noch jetzt keine, das ist keine, kein Kaufrausch, der uns bevorsteht. Aber wir waren jetzt da beim GfK Konsumklimaindex auf dem höchsten Stand seit 2 Jahren. Also das heißt, wenn ich das alles zusammennehme, plus die harten Daten, die ich ja aktuell nur bis einschließlich Februar habe, die aber auch positiv waren. Vor allem interessant damals, Industrie, die wieder anzog, Außenhandel, der wieder anzog, und auch der Bausektor, der wieder anzog. Bausektor meiner Meinung nach ganz deutlich profitieren von auch schon damals dem relativ milden Winterwetter. Wir bekommen nächste Woche, also ich hoffe, dass wir diese Podcast-Folge wirklich aufgenommen haben, bevor wir dann am Dienstag auch die Schnellschätzung zum Bruttoinlandsprodukt bekommen. Erstes Quartal sollte geklappt haben. Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir die Rezession verlassen haben, schon im ersten Quartal. Diese ganzen Konjunkturindikatoren zeigen auch, dass wir jetzt im zweiten Quartal, wenn es so weitergeht, eine leichte Beschleunigung vom Wachstum bekommen würden. Ja, wahrscheinlich so dann. Also Tipp 0,2, 0,3% im Quartalsvergleich. Also es ist genau eigentlich, wie wir es gesagt haben. Wir haben eine Bodenbildung über den Winter gesehen in der Konjunktur, und jetzt zieht alles wieder an. Ja, wären es hier nicht irgendwie Zweckspessimisten, wenn es nicht auch ein paar Sachen zum Aussetzen gäbe. Was ist das? Wir sehen zum Beispiel beim Einkaufsmanager-Index, der Index für die Industrie, das verarbeitende Gewerbe, ist immer noch ziemlich schwach, ja? Noch deutlich unter 50. Also in der Industrie läuft es strukturell immer noch nicht richtig gut. Die Auftragsbücher in der Industrie sind auch noch relativ leer. IFO-Index, denke ich, gibt es aktuell wenig Gründe jetzt für Zweckpessimismus, aber auch beim Konsumklima, wenn man sich dann da anschaut, wie ist denn überhaupt jetzt wirklich die Bereitschaft, um Geld auszugeben, also die Konsumneigung, hat sich leicht verbessert, ist aber immer noch ziemlich niedrig. Also das heißt, es ist ein schwaches Wiederanziehen, und auch, und das ja auch nochmal, es nimmt natürlich nicht die ganzen strukturellen Schwächen, Probleme der deutschen Wirtschaft weg, über die wir oder fast das ganze Land jetzt seit Monaten, Jahren schon diskutiert haben. Das, was wir jetzt sehen, ist ein rein, und auf Englisch hört sich das schöner an, ja, da heißt es dann cyclical, also ein zyklischer Aufschwung. Der wenig sagt über strukturelle Schwächen. Ich denke, die Gefahr ist, und da muss man auch sagen, die Gefahr ist natürlich, dass man sich jetzt auch bei den Entscheidungsträgern, sowohl in der Politik als auch bei den Unternehmen, wieder ein bisschen zurücklehnt, sondern es läuft doch, ja, zieht doch wieder an, und dass man dann eigentlich wieder die ganzen notwendigen Reformen und Investitionen schleifen lässt. Das sollte definitiv nicht passieren, denn für mich sind, halt die ganzen strukturellen Probleme sind eigentlich so ein bisschen wie der Tempomat, ja, für das, was wir an zyklischen Aufschwung bekommen können. Ja, zyklischer Aufschwung ist da, aber wenn wir die Strukturprobleme nicht angehen, dann werden wir halt doch eher gefangen sein, ja, in diesem Potenzialwachstum Deutschlands von 0,5%. Dann werden wir also ziemlich schnell auch hier die Geschwindigkeitsbegrenzung erreicht haben, den Tempomat erreicht haben. Wenn wir wirklich wieder ein bisschen Gas geben wollen, wenn wir auch wieder höhere Wachstumsgeschwindigkeiten haben wollen, dann brauchen wir weiterhin Investitionen und Strukturreformen.
Dazu passt ja gerade auch diese neue OECD-Studie, die zeigt, dass Deutschland die zweithöchste Steuern- und Sozialabgabenlast hat. Es ist da die ganze Debatte um Steuersenkung, Abgaben, Lastsenken berechtigt. Könnte das wirklich so einen Impuls nochmal setzen?
Ich denke, dass das definitiv einen Impuls setzen kann. Ich denke aber auch, das ist ja auch jetzt eigentlich die Lehre der letzten Monate, auch der Analysen der letzten Monate. Ich habe halt nicht nur diese eine Stellschraube, an der ich drehen muss. Was die OECD-Studie und die Abgabenlast natürlich auch nochmal schön zeigt, ist, dass wir in Deutschland ein bisschen technisch ein angebotsseitiges Problem haben. Also, dass wir jetzt mit einfach rein traditionellen Konjunkturprogrammen uns nicht so stark geholfen ist. Wir müssen wirklich ansetzen an der Angebotsseite. Ne? Und das ist, also da kann ich halt Abgabenlast definitiv, kann ein Anreiz sein, um auch wieder mehr Investitionen nach Deutschland zu holen, kann ein Anreiz sein, um auch wieder in Deutschland mehr auszugeben, mehr zu produzieren, mehr zu investieren. Definitiv, ja, ist auch eine Möglichkeit, um natürlich vor allem zukunftsorientierte Bereiche in Deutschland zu halten oder nach Deutschland zu bringen. Definitiv, dann gehört natürlich auch dazu, wir kennen sie alle, ja, Abbau von Bürokratie, mehr Digitalisierung, Digitalisierung auch in der Bürokratie, Stichwort E-Government, würde natürlich auch enorm helfen. Wir werden nicht drum herum kommen, um mehr Investitionen in jegliche Form von Infrastruktur, ja, digital, konventionell. Auch das kostet Geld. Natürlich auch eine Verringerung der Abgabenlast kostet auch Geld. Also das ist ja auch die Sache. Man kann nicht sagen, dass angebotsorientierte Politik jetzt kein Geld kostet. Natürlich kostet das auch Geld. Aber das ist, wo jetzt angesetzt werden müsste. Denn wenn wir nicht, und das ist ja auch der Punkt, wenn wir nicht an der Angebotsseite der Volkswirtschaft ansetzen, was passiert uns dann? Dann passiert uns zum Beispiel auch, dass wir die Inflation wieder relativ schnell zurückbekommen werden. Das heißt, wenn wir nämlich diesen zyklischen Aufschwung dann haben, ist ja auch die Inflationsgefahr wieder viel höher, weil wir zu schnell dann an die Geschwindigkeitsgrenze stoßen. Und wenn man das tut, dann heißt es, dann kommt doch wieder Fachkräftemangel zurück, steigen die Preise auch wieder schneller, Löhne werden steigen. Also es wäre allen gedient, dem Wirtschaftswachstum in Deutschland, der EZB und ja, dem gesamten Land, wenn wir halt auch an der Angebotsseite der deutschen Wirtschaft etliche Verbesserungen sehen.
Apropos Fachkräftemangel und steigende Löhne. Die Arbeitslosenquote ist ja nach wie vor extrem niedrig, aber es zeigen sich ja doch so erste Zeichen einer Abkühlung. Wie sieht's da aus? Wie schlimm wird es? Wie ist die Entwicklung am Arbeitsmarkt?
Ja, der Arbeitsmarkt ist sowieso, wie es so schön mal heißt, ein Lagging Indicator, also heißt, ja, der reagiert mit einer Verzögerung auf zyklische Entwicklung. Was wir jetzt sehen werden und da natürlich dann nochmal irgendwie auch noch beeinflussen wir jetzt durch die strukturellen Probleme oder strukturellen Veränderungen, demografischer Wandel. Was wir jetzt so gesehen haben in den letzten paar Monaten war, dass in der Tat die absoluten Zahlen immer noch gut sind, ja. Arbeitslosenquote ist ein bisschen gestiegen, aber immer noch, wir haben eine Rekordbeschäftigung. Wir sehen da, oder werden wir auch in der nächsten Folge nochmal ausführlicher darüber sprechen, ja, wir sehen, dass zum Beispiel ein großer Anstieg der Beschäftigung in Teilzeitbereichen kam. Kann Vor- und Nachteil zugleich sein, mehr dazu in der nächsten Folge. Wir haben jetzt, wenn man sich so die Monatsentwicklung anschaut und die vergleicht mit dem gleichen Monat in den Jahren davor, sieht man, dass die Veränderungen schlechter ausgefallen sind. Das spricht schon mal für die leichte Abkühlung am Arbeitsmarkt. Was man auch sieht, ja, die Anzahl an offenen Stellen, ob das nun ja über so ein Indeed-Plattform ist, über LinkedIn, auch was dann von der Bundesagentur von Arbeit kommt, sehen wir, dass in den letzten Monaten die Zahl der offenen Stellen auch deutlich zurückgegangen ist. Wir sehen ja auch, dass die Anzahl der Insolvenzen in Deutschland immer noch im leichten zweistelligen Bereich steigt, Prozentsatz. Auch das spricht natürlich dafür, dass wir hier noch eine weitere Abkühlung des Arbeitsmarktes sehen werden. Also ich gehe davon aus, wir werden noch einen Anstieg der Arbeitslosigkeit dieses Jahr sehen. Das wird alles kein Drama sein. Aber natürlich in Einzelfällen sind das persönliche Dramen, die auch, und das ist ja jetzt in der Konjunkturprognose, die ja auch das Argument sind, dass der Verbraucher als Gesamtes nicht ganz so schnell das Geld ausgeben wird, wenn ich doch überall links und rechts mal so eine Schlagzeile bekomme, dass die Arbeitslosigkeit steigt, dass Unternehmen umstrukturieren, dass da Leute entlassen werden. Das spricht ja auch dafür, dass die Verbraucher, die Arbeitnehmer in den kommenden Monaten eher etwas zurückhaltend sein werden mit den Ausgaben, weil man dann eher dieses Vorsichtssparen sehen wird.
Ja, Carsten, vielen Dank für deine Einschätzungen zu den Wechselkursen und Wirtschaftsindikatoren und für die 15. Podcast-Aufnahme. Das ist jetzt auch mit Abstand die beste. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen und Themenvorschläge. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal, dann mit einem Ausblick auf den Arbeitsmarkt.